In dieser Folge zu Gast ist Daniel Kraus. Er ist Gesellschafter und Geschäftsführer von EPP, Equity Protection Partners. Und was sie genau machen, erklärt sich gleich in der Folge. Und deswegen will ich da auch gar nicht länger darüber sprechen, sondern einfach direkt reinstarten. Viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen bei Cash & Cappuccino, der Unternehmerpodcast von Shutter Capital. Schön, dass ihr dabei seid. So Dani, schön, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir starten gleich rein in die Folge. Ich freue mich sehr darauf. Erzähl mal über dich. Wer bist du? Was machst du? Was macht ihr? Und leg einfach mal los und fang da an, wo du möchtest und lass uns gerne teilhaben.
Ja, hi Berti. Vielen Dank für die Einladung, der ich sehr gerne gefolgt bin. Freue mich sehr, hier bei Cash & Cappuccino, dem Unternehmer-Podcast.
Gut, dass du nochmal kurz nachgelesen hast.
Ja, wir hatten ja schon mal über eine kleine Verkürzung des Podcast-Namens drüber nachgedacht.
Ja.
Ne? Cash-Chino.
Up for debate, ja.
Ja, und ich freue mich, da zu sein. Bin der Daniel, bin Geschäftsführer von EPP. EPP steht für Equity Protection Partners. Wir sind ein Spezialist für Open Source Intelligence, kurz OSINT. Was machen wir? Wir suchen de facto im Internet, sozialen Netzwerken, im Deep und Dark Web nach Informationen, beziehungsweise nach öffentlich verfügbaren Informationen und analysieren diese, wir verifizieren diese und bewerten diese auch, um dann entsprechend Risiken und Bedrohungen oder Bedrohungslagen für unsere Kunden zu identifizieren. Wir unterstützen dadurch unsere Kunden bei der Aufklärung und Ermittlung und helfen dabei auch im, die Sicherheit im digitalen und aber auch physischen Bereich zu gewährleisten. Wir helfen beim Reputationsschutz, aber auch wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, beispielsweise bei Investments oder auch bei Personalentscheidungen, wenn es darum geht, auch die Integrität vielleicht mal zu beleuchten. Und ich weiß nicht, für einige, für die es jetzt noch nicht so ganz greifbar ist, also unsere Kunden und Partner nennen uns auch hier und da mal Cyberdetektive oder auch privater Nachrichtendienst.
Ja, so ein privater Nachrichtendienst, glaube ich, trifft es am besten, wenn ich mit anderen drüber spreche, was ihr so macht oder was vor allem du so jeden Tag machst, dann ist dann, glaube ich, auch Geheimdienstarbeit, aber jetzt nicht unbedingt für Staaten. Ja, vielleicht richtig. Manchmal auch, aber insbesondere natürlich für Unternehmen oder auch Unternehmer. Ja. Bevor wir jetzt genau drauf kommen, wer so eure Kunden sind, warum die auf euch zukommen, erzähl doch mal ein paar Worte zu dir. Mhm. Wie kam es dazu, dass du jetzt da dabei bist? Und ja, was hast du so vorher eigentlich gemacht?
Gerne. Ja, ich bin vor knapp 7 Jahren bin ich dazugestoßen zu dem Unternehmen, was damals mein Vater noch alleine geführt hatte. War
wie lange gibt es euch schon?
Ja, also angefangen hat er vor knapp 15 Jahren mit dem Thema Social Engineering Prevention. Da sind wir eigentlich gut reingestartet, haben Awareness-Schulungen gemacht, haben auch, ich sag mal, Social Engineering Penetration Tests gemacht.
Also was klassisch ist bei Unternehmen, kommt eine E-Mail mit einem Link, klickt nicht drauf. So. Also
genau, richtig.
Also
dann mit Auswertung dann letztendlich, wer drauf geklickt hat, beziehungsweise wie viele drauf geklickt haben. Dann aber auch mit falsche Identität angerufen, sage ich mal. Natürlich alles in Accordance mit dem Unternehmen und auch mit dem Betriebsrat damals. Einfach mal um zu testen, können wir vielleicht Passwörter bzw. Zugänge von den Mitarbeitern oder den Mitarbeitern entlocken. Und hat auch ganz gut geklappt, aber auch natürlich, um mal zu testen, wie Mitarbeiter reagieren. Und viele haben sich dann auch wirklich direkt an die Sicherheitsabteilung gewendet, was sehr gut war.
Das ist ja vorbildlich, ne? So soll es ja funktionieren.
So muss das sein. Bei einer Person haben wir es aber dann trotzdem geschafft, nach, ich glaube, es war der 7. Anruf, dann Zugangsdaten zu bekommen. Also alles möglich. Und so haben wir reingestartet. Letztendlich haben wir uns da dann auch entsprechend weiterentwickelt, haben dann EPP aus Nachfolgegründen, sage ich mal, neu gegründet. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter. Mein Vater ist aber nach wie vor aktiv und auch, sage ich mal, geschäftsführerisch aktiv mit mir zusammen. Und sind jetzt aber mehr in diesem Bereich Open Source Intelligence unterwegs und bieten da insbesondere Monitorings an für Unternehmen, eben was aktuell, ich sag mal, rund um sie passiert, gibt es eben entsprechende Kopierungen, die dem Unternehmen schaden wollen, gibt es Informationen, Leaks etc., die ich sag mal, im Internet verfügbar sind, wo vielleicht das Unternehmen noch gar nichts von weiß. Und da schauen wir entsprechend, finden wir eben am Ende Risiken oder Bedrohungen heraus und melden das dann dem Unternehmen und versuchen dann gemeinsam auch natürlich Lösungsansätze bereitzustellen.
Ist sau spannend und ich freue mich auch darauf mehr zu hören. Aber erzähl mal noch was zu dir. Genau. Also wieso dein Weg war davor? Ja. Das ist, glaube ich, für, weil ich, ich kann mir vorstellen, so wenn man dich jetzt auch noch nicht kennt und so hört, was ihr so macht, da fragt man sich instant, was hat er denn davor? Also wie kommt es dazu, dass man mit sowas dann zu tun haben will?
Interessanterweise bin ich tatsächlich sogar branchenfremd. Ja. Quereinsteiger de facto, kann man so sagen. Ursprünglich habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, auch mit Schwerpunkt Marketing Management, beziehungsweise dann auch Key Account Management. Da habe ich meinen Master dann drin gemacht und war dann in einer Performance Marketing Agentur oder Online Performance Marketing Agentur bei Finance Ads tätig. Habe da über 2 Jahre lang Banken und Versicherungen betreut, wie sie ihre Produkte eben im Internet vertreiben können durch unser Partnernetzwerk, sogenannte Affiliates, die dann entsprechend diese Produkte beleuchtet haben und dann aber auch entsprechend die relevanten Zielgruppen, die danach suchen, targetiert haben. Und dadurch bin ich natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, reingekommen in Prozesse, wie Prozesse funktionieren bei Unternehmen und vielleicht aber auch, wie man diese korrumpieren kann oder wo es eben Probleme, Fehler gibt. Und klar, sobald es, ich sag mal, Probleme oder Fehler gibt, können diese auch ausgenutzt werden, was natürlich dann zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht meinen späteren Werdegang, sag ich mal, wo ich noch nicht drüber nachgedacht habe so viel, aber wo wir dann schon auch, ich sag mal, hier und da mal ein paar Sachen ermittelt haben, dass hier Fehler sind, sage ich jetzt mal, und hat mir dann aber schon ganz gut weitergeholfen, insbesondere auch im Umgang dann mit dann Zielgruppen.
Jetzt so eure Quellen sind ja weiterhin das Internet, Dark Web, alles was Netzwerke. Irgendwie
gut, Dark Web war damals nicht so interessant, aber
jetzt schon
beispielsweise und wie diese funktionieren, wie ich dort Leute bespielen kann, etc. Und das ist natürlich jetzt auch für mich gerade sehr relevant, um zu verstehen, okay, welche Gruppierungen sind auf welchen Netzwerken.
Wie finde ich Dinge heraus?
Geteilt, genau.
Ja, also spannend auf jeden Fall. Dann erzähl mal, wer sind denn so eure Kunden? Warum wollen die mit eurer Dienstleistung, mit euch was zu tun haben? Wie kommt es dazu, dass die dann sagen, ey, wir brauchen diese Art von Geheimdienst, oder wie hast du es vorhin genannt?
Ja, privater
Nachrichtendienst. Privater Nachrichtendienst, genau. Das ist mir nicht mehr eingefallen. Also wie kommt es dazu? Und vor allem, was sind so deren Ansatzpunkte dann mit euch und auch eure mit denen natürlich dann?
Genau, also unsere Kunden sind größtenteils wirklich Global Player. Viele davon sind börsennotiert. Wir haben auch viele große Familienunternehmen, dann aber auch die Unternehmerfamilien selbst, die bei uns zum Beispiel im digitalen Personenschutz drin sind.
Auch Family Offices.
Genau, ne? Family Offices, wo die dann entsprechend drin organisiert sind oder aber auch dann, um bei Investmententscheidungen, wie gesagt, zu helfen, wenn es darum geht, die Integrität von Investmentzielen dann auch nochmal unter die Lupe zu nehmen, genau. Ja. Und warum brauchen die das? Letztendlich brauchen die halt Informationen und wir beschaffen entsprechend Informationen, um dann am Ende Entscheidungen daraus zu fällen. Und zum einen, klar, geht es darum, auch zum einen die Sicherheit zu schützen letztendlich, aber auch die Reputation, was ein sehr, sehr wichtiges oder sehr wichtiger Punkt ist, weil am Ende, wenn die Reputation leidet, leidet häufig auch die Sicherheit.
So ein Riesenwert, ne?
Also es ist ein Riesenwert, es ist eigentlich teilweise der größte Wert, weil wir haben auch einen Spruch, unseren Leitspruch, Your Trust is our Commitment und letztendlich Trust ist halt einfach in der Sicherheit, aber natürlich auch einfach in der Wirtschaft, das ist die Währung Nummer eins. Weil wenn du kein Vertrauen hast gegenüber Kunden, Mitarbeiter, Partner etc. pp., dann kannst du eigentlich fast zusperren.
Ist so. Ja. Und gerade auch jetzt für euch persönlich dann als Firma und für mich ja auch als Dienstleister, wie wir beide welche sind so, unser Slogan ist ja Vertrauen schaffen, Sicherheit bieten. Also da teilen wir uns so ein bisschen auch die Herangehensweise. Und gerade für Global Player und Unternehmen, die auch viel dann im ja, B2C-Markt zum Beispiel unterwegs sind, die brauchen halt einfach eine Marke, die gewisse Werte vertritt, wo der und die können sich halt nicht leisten, verunglimpft zu werden. Ne? Das ist einfach für die
erstens das und zweitens, es passiert auch einfach viel. Also muss man auch dazu sagen. Ne? Also die Unternehmen kämpfen ja mit wirklich krassen Versuchen von Dritten, wenn es darum geht, wirklich wirtschaftskriminell zu sein. Die kämpfen sozusagen damit, fangen wir mal an, mit Cyberkriminellen. Ja, die versuchen irgendwie das Unternehmen zu erpressen. Typisches Beispiel sind natürlich dann so Ransomware-Gangs, die versuchen sogar Unternehmensdaten zu verschlüsseln, daraus dann Lösegeld zu erpressen.
Bitcoin-Forderungen dann am Ende zu stellen.
Bitcoin-Forderungen, ja. Aber auch, ich sag mal ganz normal, mit eben Verunglimpfung, wie du es richtig sagst, mit Desinformation, was ein sehr, sehr wichtiges Thema ist.
Gerade Social Media. Ne?
Ja, absolut. Und da ist unser Ansatz natürlich, rechtzeitig oder sehr, sehr schnell, wenn irgendwie Desinformation geteilt wird, dass wir dann entsprechend sowas schnell melden und dass man dann auch entsprechende Gegenstrategie daraus macht, wie Kommunikation etc., um dem zu begegnen. Weil sobald einmal, ich sag mal, ein Gerücht gestreut wird und das hat die Chance, sich zu verbreiten, ohne dass dann Gegenstellungnahme kommt, ja, dann hast du häufig einen Schaden, obwohl du eigentlich gar nichts gemacht hast. Ne? Und das ist in der heutigen Zeit extrem, vor allem wie schnell und teilweise auch wie häufig dann solche Informationen geteilt werden.
Das ist Wahnsinn. Und verselbstständigt sich dann auch natürlich.
Ja,
ne?
Ja.
Jetzt zu einem Geschäftsmodell. Wie genau funktioniert denn die Zusammenarbeit, die ihr dann habt mit eben einerseits Unternehmen, den Personen hinter den Unternehmen, also die Unternehmer an sich? Es ist ja, eines ist reaktiv zu sein, was du ja auch gerade ein bisschen beschrieben hast. Was ist, wenn irgendwas gestreut wird oder irgendwas entdeckt? Aber was gehört denn da noch so alles dazu? Also mit welchen Dienstleistungen helft ihr quasi euren Klienten?
Also eigentlich versuchen wir nicht, den Unternehmen etwas Reaktives zu verkaufen, sondern was tatsächlich Präventives. Also wir sehen die Wichtigkeit darin, präventiv aktiv zu werden, dass jedes Unternehmen weiß, wo hat es vielleicht eben seine Gegner, ne? Mit welchen Bandagen kämpfen die, was wird vielleicht schon über das Unternehmen gesagt, wo sind vielleicht dann auch entsprechende Leaks, Informationen, die dem Unternehmen schaden können. Ne? Und das ist, häufig machen wir dann beispielsweise so eine Erstanalyse, mal zu gucken, wo sind überall Risiken und Bedrohungen, die wir finden. Es kann immer jegliche Art sein. Also häufig stolpert man auf einmal über Dinge, wo man sagt, okay, hätte ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht, aber ja, hat einen Impact. Ne? Also meistens einen negativen Impact aufs Unternehmen.
Ist das eigentlich so klassisches und, Monitoring, dass ihr sagt?
Naja, das ist de facto jetzt erstmal so eine Art Screening.
Screening
okay. Mal, wir schauen sozusagen, wie ist der Status Quo-Analyse.
Ja, okay, verstehe.
Und danach bieten wir Monitoring an, nämlich wie verändert sich die Lage? Was passiert Neues? Ne? Was kommt rein, was entsprechend auch wieder neue Risiken birgt? Ja, das kann zum einen sein von dritter Seite, sage ich mal, dass da wieder irgendwelche, sagen wir mal, ein Medienbericht zum Beispiel, der eher negativ ist. Und dann wird es halt natürlich in sozialen Medien diskutiert. Und dann ist aber die Frage, okay, wie wird zum Beispiel darüber diskutiert? Fangen wieder die Verunglimpfungen an? Wird das Unternehmen vielleicht, gibt es Boykottaufrufe? Gibt es dann auf einmal aktivistische Bemühungen dann gegen das Unternehmen vorzugehen und teilweise dann auch extremistische Bemühungen. Also es sind auch Gruppierungen unterwegs, die aktiv versuchen, Wirtschaft zu schaden oder auch teilweise dann eben Gewalt anzuwenden. Dann, das heißt zum einen Produktionsstätten anzugreifen. Ein Beispiel ist die Tesla-Gigafabrik beispielsweise, wo Linksextreme den Strommasten zerstört haben, der die Gigafabrik letztendlich mit Strom versorgt hat und die war halt dann einfach mal eine Woche lang dicht. Ja, und das sind, natürlich ist das ein Schaden, der ist extrem exorbitant und kann auch für viele Unternehmen existenzgefährdend sein. Ne? Und
ist jetzt dann auch so, einfach mal da einzuhaken, weil ich glaube, das wäre ganz spannend dann um das auch besser zu verstehen, wenn dann so das Screening durch ist, also ihr habt mal wie würden vielleicht so Erstgespräch nennen, Analyse, Datenaufnahme, also ihr müsst ja auch wissen, mit wem habt ihr es zu tun, was macht, in welchem Bereich sind die tätig und auch, was kann passieren, ne? So Risk Assessment, also was sind Möglichkeiten, was könnte potenziell gefährlich für das Unternehmen werden. Sagen wir mal, das ist passiert, ihr habt euch ein gutes Bild gemacht, dann geht es in dieses Monitoring über. Ja. Wie funktioniert das Monitoring dann im Detail? Also habt ihr einerseits am Schirm, was betrifft das Unternehmen selbst, also bestimmte Keywords wahrscheinlich, online, im auch Dark Web oder was nicht so vordergründig online zu finden ist, und gehören da auch so politische, geopolitische Ereignisse dazu, die vielleicht dann so einen Impact haben könnten, aber vielleicht nicht unbedingt direkt, aber vielleicht indirekt?
Ja, extrem. Also genau, also wie du richtig gesagt hast, ich fange mal von vorne an, wir erstellen dann entsprechend eine Keyword-Analyse fürs Unternehmen, um dann zu verstehen, okay, was sind so eure Assets und wie kann ich diese Assets, kann ich den Schaden beispielsweise, vielleicht auch, wer hat in der Vergangenheit schon Schaden zugefügt?
Also Reputation wäre dann auch eigentlich ein Asset, ne, wahrscheinlich, was ihr dann definiert.
Zum Beispiel ist ein Asset, also in dem Fall suchen wir beispielsweise nach dem Unternehmensnamen selbst, dann vielleicht aber auch nach Produktionsstätten, wo es dann zum Beispiel zu Einbrüchen kommen kann, etc. pp., ne, um auch zu verstehen, okay, vielleicht ist da in der Gegend schon gerade eine Einbruchswelle oder entsprechender Diebstahl von Rohstoffen etc., wo man dann Hinweise gibt, okay, passt auf, vielleicht betrifft euch das auch, also oder strahlt auf euch ab. Und tatsächlich im Dark Web ist es deutlich schwieriger.
Das zu durchforsten wahrscheinlich.
Das zu durchforsten. Es gibt, ich sag mal, Anbieter, die, ich sag mal, Abbilder machen von den Seiten und daraus entsprechend die Möglichkeit geben, zu monitoren, wobei wir da auch sehr viel noch manuell aktiv sind. Auch in sozialen Netzwerken manuell aktiv sind. Einfach aus dem Grund, viele Netzwerke kannst du nicht, ich sag mal, automatisiert monitoren.
Also sind dann quasi viele deiner und eurer Mitarbeiter beruflich auf Instagram, Facebook und allen weiteren Plattformen unterwegs.
Absolut. Also vor allem auch Plattformen, sag ich mal, die jetzt über den, ich nenne es jetzt mal Mainstream, hinweggehen.
Also die auch, man gar nicht so kennt vielleicht.
Ja, die man gar nicht so kennt, genau, wo dann vielleicht spezielle Zielgruppen drauf sind.
Ne? Ja, so Forenartige.
Ja, das sind dann einfach andere Netzwerke, wo halt dann einfach ein bestimmtes Klientel sich auffällt. Ich nenne jetzt mal zum Beispiel Truth Social. Ne?
Ich meine, ja gut, das ist von Donald Trump.
Genau, da weißt du halt ganz genau, dass da jetzt ein Klientel drauf ist, was halt dann eben eher ein Donald-Trump-Wählerschaft ist. Aber gibt auch andere Netzwerke, wo man dann wirklich weiß, okay, hier tummeln sich vielleicht die und die und kann dann natürlich auch schauen, okay, gibt es hier irgendwie Informationen, dass vielleicht irgendwas geplant wird, ne, gegen dann Auftraggeber, um dann auch daraus entsprechend die Schlüsse zu ziehen. Ne? Es geht immer darum, einfach Schaden abzuwenden, das ist unsere Aufgabe.
Ja, ne, also auch ein sehr wertvoller Job, den ihr da macht. Ja. Wie ist es jetzt in der Praxis, wenn Leute, Klienten, Firmen oder die Leute dahinter eben auf euch zukommen, haben die dann schon einen Anwendungsfall für euch? Ja. Also geht es dann zum Beispiel sehe das bei uns ganz oft, erstmal geht es um irgendwas, um was Reaktives und dann habt ihr vielleicht die Möglichkeit mit der nötigen Zeit und dem nötigen Vertrauen, das dann in euch gesteckt wird, auch eine Aktion aufzubauen, dass ihr eben monitort, nachdem ihr das Screening gemacht habt. Und jetzt seid ihr eher verborgen für die meisten und versucht auch natürlich zwangsläufig nicht so sehr nach außen zu gehen, weil das wollen ja eure Auftraggeber auch, dass ihr exklusiv bleibt und nicht so zugänglich für jeden und auch nicht so bekannt. Das heißt, wie funktioniert dann da so die auch Kontaktaufnahme? Warum kommen die zu euch? Was sind so die Punkte, mit denen du da zu tun hast?
Das waren jetzt sehr viele Fragen,
Bernd. Ja, sorry. Vielleicht kannst du ja auch, ich komme dann wieder drauf zurück, wenn du eine vergisst.
Okay, nee, sehr gut. Genau, also ich sag mal, der Großteil unserer Kunden kommt tatsächlich aus Empfehlungen. Das ist ein sehr wichtiges Element für uns, dass unsere zufriedenen Kunden tatsächlich uns weiterempfehlen. Aber wann empfehlen sie uns weiter? Die haben auch teilweise, ich sag mal, schließen die sich mal zusammen in einem gewissen Arbeitskreis, Sicherheit, sage ich mal, wo er dann beispielsweise aus Branchen oder vielleicht auch branchenübergreifend sich auch mal Sicherheitsverantwortliche zusammen telefonieren, um auch mal zu schauen, okay, wie geht ihr an Dinge vielleicht dran, was habt ihr da vielleicht auch für einen Dienstleister etc. oder was ist gerade extrem wichtig für euch oder was ist bei euch jetzt gerade so Prio 1? Also unsere zufriedenen Auftraggeber nennen uns dann sehr häufig oder vermitteln dann Kontakt und das ist natürlich für uns extrem wertvoll.
Jetzt muss ja bei denen aber trotzdem irgendeine Art von Need schon da sein. Ne? Also ihr müsst
ja.
Beobachtest du das oder eigentlich sind die meisten, bevor was passiert, erstmal gar nicht so wirklich empfänglich dafür?
Häufig ist es so, sag ich mal, die sich gut aufstellen, die verstehen schon davor, dass sie
also präventiv
aktiv werden müssen. Aber wie du richtig sagst, also häufig erst dann, wenn etwas passiert, werden wir hinzugezogen. Ja? Das Interessante ist aber auch, wir haben es auch den Fall, dass wir zwar mit den Sicherheitsabteilungen sehr gute Gespräche haben und die den Need auch verstehen und kennen und auch davor warnen dann in der Geschäftsführung, aber die Geschäftsführung erstmal sagt, nee, ist jetzt gerade nicht so auf unserer Prio-Liste.
Ist ja noch nie was passiert.
So ist es. Das ist so dieser typische Satz, ist, ja, also entweder mir passiert nichts, oder es ist noch nie was passiert, so ungefähr. Ja. Ne? Und dann passiert dann doch mal was und auf einmal muss es eigentlich bis gestern passiert sein.
Reaktion, ne? Und das ist immer, in allem, was man macht, Planung und eben agieren zu können, ist ein riesen Vorteil für diejenigen, die sich halt früh mit irgendwas beschäftigen. Ne? Ja. Dieses Reagieren macht es halt für euch auch schwieriger.
Ja,
weil extrem. Weil hättet ihr im Vorhinein ein Screening und Monitoring schon gemacht, wüsstet ihr jetzt, wie man reagiert.
Du stehst dann immer so ein bisschen da und sagst, wir haben es euch ja gesagt, so ungefähr, aber das will halt irgendwie auch keiner hören, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ja, aber du musst schon sagen, also wir können halt nur immer wieder darauf hinweisen, okay, vielleicht auch, weil gerade medial ein Fall sehr prominent ist, zu sagen, okay, Leute, das hätte euch auch passieren können. Ja? Ihr seid da kein Einzelfall oder die sind auch kein Einzelfall, das passiert ganz vielen. Bloß bei denen ist halt jetzt gerade irgendwie in die Medien gekommen.
Denn die Gespräche muss man führen, die führe ich ja auch ganz oft, dass es nicht um Angst geht, sondern halt einfach um, es wäre jetzt nicht clever, so das ist der Tenor, es wäre jetzt nicht clever, sich damit nicht zu beschäftigen.
Wir dürfen niemals Angst verkaufen, das ist ganz wichtig.
Auf keinen Fall.
Wir müssen immer schauen, dass wir zwar Awareness schaffen, aber niemals dürfen wir Angst verkaufen. Aber das Wichtige ist natürlich, dass trotzdem die Leute auch, ich sag mal, zu einem gewissen Maße bereit sind, dann auch entsprechend sich zu öffnen.
Klar, weil darauf seid ihr angewiesen.
Ist so. Wir wissen teilweise schon mehr über Personen als jetzt, keine Ahnung, vielleicht sogar Familienmitglieder halt, ne? Weil wir müssen schon schauen, okay, wo ist diese Person angreifbar, verwundbar und wie mache ich dich sicher, ne?
Mir war zum Beispiel die ganze Branche als solche gar nicht so bekannt im Vorhinein, ne? Also macht natürlich absolut Sinn, dass es euch gibt und dass es wahrscheinlich auch Mitbewerber gibt, aber vielleicht kannst du mal so ein bisschen skizzieren, erstens, gibt es Mitbewerber und zweitens, wer ist denn so, was ist denn jetzt, oder was aus eurer Sicht ist relevant, um auf dem Markt gut bestehen zu können? Also was zeichnet euch vielleicht besonders aus?
Also Mitbewerber, klar, gibt's eigentlich fast in jeder Branche, würde ich jetzt mal behaupten. Tatsächlich ist es so, dass bei uns gibt's noch nicht so extrem viele Mitbewerber. Es gibt klar auch OSINT-Unternehmen dann aus dem Ausland, die versuchen vielleicht mal in den deutschen Markt zu drängen, USA, UK oder Israel. Ich würde sagen, dass wir in Deutschland auf jeden Fall zu den Top-Anbietern gehören. Und was für uns extrem wichtig ist, ist, dass wir uns vor allem digital sehr gut aufstellen. Ich meine, klar, das ist unser Geschäftsfeld ist, digital nach Informationen zu suchen, aber durch Eigenentwicklungen, Tools, auch unter Beihilfe von KI, wie kann ich zum Beispiel Informationen schneller verwerten, wie kann ich die schneller bewerten, ne? Und auch vielleicht schon eine gewisse Tendenz generieren lassen, um dann natürlich auch nochmal ganz wichtig mit wirklich erfahrenen Analysten auch nochmal drüber zu schauen und zu sagen, okay, das ist schon mal gut eingestuft, aber ich würde dann natürlich noch so und so verargumentieren oder die und die zusätzliche Informationen, einen zusätzlichen Kontext, der sehr wichtig ist, noch hinzufügen, damit am Ende, ich sag mal, ein Bild draus wird, ne? Und ich sage mal, das ist so die Wichtigkeit, mit Tools zu arbeiten, mit guter Software, guten Informationsquellen auch, das ist das A und O bei uns, da auch immer sich weiter zu entwickeln und dann aber auch noch die fähigen Mitarbeiter zu haben, die das dann entsprechend sauber aufbereiten, in den Report packen und auch nochmal Kontextinformationen hinzuzufügen. Und das ist, denke ich, schon unser großer Vorteil, den wir haben. Und
Den braucht ihr ja auch gerade in so einem speziellen Dienstleistungsbereich. Ist ja, ja ganz wichtig, sich da nochmal abzugrenzen, ne? Und
auch durch unsere Services grenzen wir uns natürlich ab. Also ich würde sagen, dass wir, dass klar auch Wettbewerber in verschiedenen Teilbereichen, die wir auch anbieten, ne, auch anbieten, aber ich sage mal, diese Gesamtheit der Services, die wir aufgeteilt haben in Security, in Risk und auch in Finance tatsächlich.
Erzähl mir vielleicht kurz was darüber, das ist auch ganz spannend, als ich mich mit dir das erste Mal darüber unterhalten habe, natürlich was, das mich auch sehr interessiert hat.
Ja.
Deswegen vielleicht ein, zwei Sätze dazu, was ihr in dem Bereich und wem ihr da so weiterhelfen
könnt. Ja, also einer unserer Kunden, boah, das ist jetzt schon, ich glaube, 6,5 Jahre her, knapp, ja, 6,5 Jahre knapp, ist Opfer einer sogenannten Short-Attacke geworden. Es gibt nicht nur Aktivisten in gesellschaftlicher Form, sondern auch Finanzaktivisten.
Vielleicht und sagen einigen, die zuhören, was Thema GameStop, ne? Das war eigentlich auch provoziert natürlich aus einer Masse heraus, aus Wall Street Bets.
Absolut,
aber im Endeffekt war das ja auch eine Short-Attacke, ne? Man wollte einen Short-Squeeze
verursachen. Nee, das war tatsächlich dann eben, wie du sagst, ein Short-Squeeze dann de facto. Also eigentlich war es eine Attacke auf dann den Short-Seller.
Ach du mal, andersrum, dass man aber quasi dafür sorgen möchte, dass ein Kurs fällt. Das meinst du mit einer Short-Attacke?
Okay. Richtig, das ist eine Short-Attacke.
Verstehe. Also
beim einen will ich ja, dass der Kurs steigt.
Klar, damit die Short sind, raus müssen.
Genau, richtig. Und aber in dem Fall, was wir sehr stark, wo wir wirklich sehr stark sind und wo wir jetzt dann wirklich 6 Jahre Erfahrung und auch Wissen angesammelt haben, sind eben vor allem Short-Attacken. Also da geht es darum, sozusagen einen Negativbericht herauszubringen über ein Unternehmen, und dort wirklich die verschiedensten Vorwürfe reinzupacken gegen Unternehmen und zu versuchen, dann den Aktienkurs entsprechend zu beeinflussen.
Das war ja das, was man manipuliert. Was man auch den Financial Times Redakteuren am Anfang vorgeworfen hat, die über Wirecard berichtet haben. Ne?
Ja,
also erst dachte man, es könnte in die Richtung gehen, aber dann wurde ganz schnell klargestellt, dass es eigentlich doch richtig war.
Jetzt zeige ich dir mal was. Öffentlich waren, keine Ahnung, 1,5% an Short-Positionen bekannt. Mhm. Ja, das ist gar nichts. Mhm. Nicht öffentlich, also Daten, auf die auch wir Zugriff haben tatsächlich, als auch einer von wenigen exklusiven Dienstleistern, konnten wir sehen, dass knapp 15% der Aktien auf Short waren. Also wir hatten ein riesiges Gap, was man halt öffentlich gesehen hat, was man nicht öffentlich gesehen hat, weil die Shortseller unterhalb einer gewissen Meldeschwelle geblieben sind, also unterhalb von 0,5% Netto-Leerverkaufsposition, und dann muss es ja nicht veröffentlicht werden.
Okay.
Aber man hat im Hintergrund gesehen, da tut sich was auf, da passiert was.
Gab es dann Zusammenhang mit den Recherchen auch? Also habt ihr das sehen können, dass diese Artikel dazu geführt haben? Weil das ist ja was
wir
ihr euch dann
gesehen,
anschaut. Ne?
Wir haben gesehen, dass tatsächlich kurz bevor der Artikel veröffentlicht worden ist, eben diese Short-Positionen so hoch sind. Und dann
offensichtlich, ne, wenn dann der Artikel kommt.
Ja, was heißt offensichtlich? Aber liegt es sehr nahe, dass vielleicht Shortseller davon wussten. Letztendlich, also muss ich auch dazu sagen, ziehe ich meinen Hut vor Dan McCrum, und wir haben Dan McCrum auch persönlich sehr, sehr kritisch gesehen tatsächlich.
Das ist für alle, die es nicht wissen, der Redakteur, der damals berichtet hat über Wirecard und dass es da eigentlich nicht so gut aussah zu einem Zeitpunkt, wo jeder dachte, wir sind so stolz drauf, so eine Firma in Deutschland zu haben. Das war ja eigentlich damals so der Tenor.
Ja, aber ja, wir hatten dann auch mal mit dem einen oder anderen Vertreter von Wirecard zu tun und dann sind dann aber auch mal, eingestiegen in Hintergrundrecherche dann auch, um mal zu schauen, ja, stimmt denn etwas an diesen Vorwürfen? Und haben dann auch gesehen, das war der Compliance-Bericht von Wirecard in Singapur, der veröffentlicht worden ist. Und Wirecard hatte damals veröffentlicht, alles gut, nichts gefunden. Aber dieser Bericht hat komplett was anderes ausgesagt. Also es war der Compliance-Bericht von Wirecard in Singapur, der entsprechend geleakt wurde. Und wo man gesehen hat, die haben nicht irgendwie testiert, dass alles gut ist, sondern es war sehr, sehr kritisch geschrieben. Und haben dann auch gemerkt, auch in den Gesprächen, Also so ganz koscher sind die nicht. Und auch die Kommunikation war ja wirklich nicht vorhanden, sondern immer, wenn irgendwas war.
Scheibchenweise, ne?
Nein, nicht scheibchenweise, sondern es ging immer nur über die Anwälte. Also es wurde immer nur über Anwälte de facto kommuniziert, nach außen hin jetzt.
Nicht immer uns nur gegenüber.
Wenn irgendwas ist, ja, genau, dann wurden sofort Anwälte darauf angesetzt. Und das war, ich sag mal, keine Investor-Relation-Arbeit, ja, die man sich sonst so... Ja, die man
wie
sonst
sein
so
sollte. Kennt.
Genau, ja. Wie es sein sollte. Also Wirecard war nicht unser Kunde, aber nichtsdestotrotz, wir hatten anhand dann der Erfahrungen mit unserem Kunden, der davor betroffen war von der Schadattacke, natürlich dann auch Erfahrungen im Bereich, hatten uns mit Wirecard getroffen, aber haben auch gemerkt, also ganz sauber sind die nicht, aber dass natürlich am Ende so ein Schaden...
Da konnte keiner rechnen.
Nee, also wirklich nicht.
Nee, aber spannend, dass das auch Teil eures Geschäftsmodells ist, aber macht ja absolut Sinn.
Ja.
Jetzt vielleicht noch eine kurze Sache zu dem Ausblick für dich persönlich und für deine Firma, aber auch für die Branche. Kurz, was ich vielleicht denken würde, dann sagst du mir, ob das so stimmt oder nicht. Eigentlich wird ja eure Arbeit immer wichtiger, weil alles immer vernetzter wird. Ja. KI wird ein Riesenthema werden. Was kann man noch, wem kann man noch glauben, was kann man noch glauben? Ne? Also was Desinformation hast du vorhin, glaube ich, auch kurz erwähnt.
Richtig.
Sehe ich das so richtig oder was sind so die Sachen, die du für eure Branche und für dich persönlich und für deine Firma für die nächsten Jahre, Jahrzehnte so kommen siehst?
Ja, also um es mal blöd zu sagen, je unsicherer die Lage, je unsicherer die Welt, desto wichtiger ist natürlich unsere Leistung. Und du hast es auch vorhin schon mal kurz angesprochen, worauf ich noch nicht eingegangen bin. Tatsächlich geopolitische Konflikte, die passieren, die werden auch auf unsere Straßen oder auf unseren Straßen ausgefochten.
Klar.
Ne? Und Unternehmen, die vielleicht dann mit einer Partei jahrelang Geschäfte gemacht haben, müssen natürlich auf einmal umsteuern. Das ist natürlich passiert bei Russland. Da haben viele Unternehmen extreme Abschreibungen vornehmen müssen. Und auch jetzt beispielsweise im Fall Israel ist es so, dass die Aktivisten, pro-palästinensische Aktivisten vor allem, auch sehr stark gegen Unternehmen vorgehen. Und jedes Unternehmen, ja, das muss damit rechnen, dass es irgendwann mal auf dem Schirm von irgendjemanden kommt. Ne?
Einfach aufgrund von finanzieller Gier, aufgrund von Aktivismus. Also es gibt verschiedene Motive wahrscheinlich,
warum dann. Aktivismus oder staatliche Aufträge, ne? Hacking-Aufträge, sage ich mal, oder halt einfach der Wirtschaft zu schaden oder vielleicht auch Wissen abzuziehen. Ne?
Oder halt erpressen, ne? Einfach weil ich ein finanzielles Interesse habe, da was rauszuholen. Das
ist ein Teil davon, aber auch einfach zu sabotieren, sage ich mal, ne? Und deswegen, klar, sehen wir persönlich unsere Arbeit als sehr, sehr wertvoll, auch für die Zukunft an.
Und unvermeidbar, dass es größer wird. Ja, unvermeidbar,
ne? Absolut. Also auch das Thema KI ist natürlich eins, dem dürfen wir uns nicht verschließen. Wir müssen natürlich trotzdem schauen, wie kann man KI einsetzen, auch mit, dann geltenden Recht, Datenschutz etc. Wie kann man KI so einsetzen, dass sie uns halt hilft? Aber kann KI dann vielleicht auch, wie diejenigen, die versuchen, Schaden anzurichten, entsprechend dann diese Versuche dann zu entlarven? Also ich denke jetzt da vor allem an Stimmaufnahmen, beispielsweise bei Social Engineering-Versuchen, wenn dann eben auf einmal tatsächlich der CEO, sag ich mal, fiktiv am Apparat ist und dass man dann irgendwie trotzdem erkennen kann, okay, das ist nicht die Person, ne? Weil eben vielleicht ein gewisser Filter drauf ist, wo dann ein Muster erkennbar ist, dass das eben keine reale Person ist beispielsweise. Aber es ist ja für einen Menschen, wäre es nicht zu unterscheiden, aber vielleicht dann für eine KI. Und so wie KI, sage ich mal, missbraucht werden kann, kann KI aber auch Lösungen bieten, um diesen Missbrauch auch vielleicht dem gegenzuwirken. Ne?
Und das ist mit Sicherheit auch mit die größte Herausforderung, ne? Dieses Katz-und-Maus-Spiel irgendwie unter Waffengleichheit spielen zu können, ne? Dass ihr genauso die Mittel zur Verfügung habt.
Absolut.
Und eure Dienstleistung quasi auch sich mitentwickelt, mitwächst mit den Herausforderungen, die so Unternehmen
haben. Ja, wir müssen de facto auch wie Kriminelle denken können, so blöd sich es anhört, aber wir müssen so denken können, wir müssen so kreativ sein, um zu verstehen, warum jetzt, ich sag mal, Kriminelle diesen Prozess sich auch ausgedacht haben, um andere Menschen dann entsprechend zu schaden, im Sinne von Hacking, von Phishing, von Social Engineering, ne? Und da müssen wir uns auch immer neue Szenarien ausdenken, ne? Wie kann man agieren, um da auch entsprechend vorzuwarnen? Oder halt dann eben, wenn irgendwie was Neues aufkommt, wo Schaden passiert ist, dann auch schnell zu sagen oder aufzuklären, okay, so und so ist diese Masche halt, ne? Und da können, ich sag mal, kann jede Normalperson am Ende betroffen sein, aber halt auch große Unternehmen, das macht keinen Halt.
Ja, und je höher und je größer deine Fallhöhe, ne? Also je größer deine Fallhöhe, desto mehr hast du natürlich zu verlieren.
Ja.
Und desto eher seid ihr auch relevant, weil ja, da geht es natürlich um einiges, was ihr versuchen müsst zu schützen.
Absolut.
So, jetzt vielleicht noch so zum, zum Abschluss eine kleine Sache. Wir selber gehen ja auch gerne, wenn es passt, auf verschiedene Events und lernen auch andere Unternehmer kennen, versuchen uns da auch immer wieder, im Community-Building, also schauen, dass wir halt da irgendwie es hinbekommen, uns unter Gleichgesinnten, die wirklich ein tolles Geschäftsmodell haben, Spaß am Unternehmertum und vor allem in der Regel eben auch noch etwas jünger sind. Da versuchen wir uns zu vernetzen. Jetzt, wie siehst du generell so den Blick aufs Unternehmertum und von der Gesellschaft, aber auch von vielleicht deinem Umfeld? Wie wird das so, oder wie nimmst du das so wahr, wie das aufgenommen wird?
Ja, ich glaube, tatsächlich gibt es gerade nicht zu Unrecht viele Diskussionen über die Wirtschaft, über das Unternehmertum, über die Herausforderungen des Unternehmertums in Deutschland. Ich denke, dass man da auf jeden Fall noch viel mehr machen kann, um auch, ich sag mal, das Bild des Unternehmers zu verbessern, auch, ja, ich sag mal, so ein bisschen auch mal sympathisch auch mal darzustellen, weil ich
soll ja der Podcast hierzu beitragen,
ja,
vielleicht.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass ich weiß nicht, dass du dann irgendwie, also mir ist es noch nie passiert, aber so medial zum Beispiel oder dann auch sozialen Medien wird es dann immer so negativ gesehen und ich denke mir so, warum eigentlich? Ne? Aus meinem persönlichen Freundeskreis muss ich sagen, dass viele, mit denen ich auch zur Schule gegangen bin, dass viele sich dafür dann entschieden haben, auch selbst unternehmerisch tätig zu werden in den verschiedensten Branchen. Ich bin wirklich begeistert, dass es dann auch in meinem Freundeskreis und auch in meiner Generation dann doch viele gibt, die da Bock drauf haben, die das wirklich wollen.
Es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Man kann natürlich auch studieren, dann einen tollen Corporate-Job annehmen, was genauso seine Vorteile hat.
Alles seine Richtigkeit und das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ich persönlich bin der Meinung, dass das für mich jetzt persönlich genau der richtige Schritt war, aber für andere ist es dann vielleicht nicht das, was sie wollen, weil sie einfach, keine Ahnung, vielleicht die Sicherheit auch lieben in dem Fall, ne? Jobsicherheit, angestellt zu sein, vielleicht dann auch nicht immer, ich sag mal, die extra Meile gehen zu müssen, wie wir es manchmal tun müssen. Also ne, Leuten, die dann irgendwie der 40-Stunden-Job oder vielleicht auch weniger heilig ist, ne, dann ist es auch legitim. Ne? Also, aber ich persönlich finde halt, dass man da am meisten kreieren kann, ne, wenn man selber die Möglichkeit besitzt, irgendwie ein Unternehmen zu führen und dann auch in eine gewisse Richtung zu bringen, für die man dann einsteht.
Ne? Und vielleicht schaffen wir es hier in unserem bescheidenen Wirkungskreis dazu beizutragen, dass wir einfach als Gruppe der Unternehmer vor allem auch junger Unternehmer, die da sich selbstständig machen oder unternehmerisch tätig sein möchten, ja, die in das richtige Licht zu rücken, dass da viele gibt, die auch wirklich auch sozial denken. Wir sind ja nicht, ne, also wir machen halt unser Ding, aber haben auch Verantwortung, du ja genauso.
Ja.
Und ja, Dani, schön, dass du da warst.
Ja, danke, Berti.
Danke, dass du uns das teilhaben lassen.
Vielen Dank.
Und war ein sehr spannendes Gespräch.
Ja, hat mich sehr gefreut und gerne wieder. Wie gesagt, dann auch mal noch ein bisschen detaillierter, vielleicht auch in unser Geschäftsmodell. Heute habe ich mich gefreut, ein bisschen was zu mir zu erzählen, schon kurz mal die Firma vorzustellen und auch einfach mal mit dir den Austausch zu haben.
Da werden wir sicher in Teil 2 irgendwann die Zeit für finden.
Prima.
Danke dir dann.
Danke dir.
So, das war die Folge mit Daniel Kraus von EPP und es zeigt sich mal wieder, es gibt nichts, was es nicht gibt und schön, dass ihr mit dabei wart heute und dem spannenden und sehr interessanten Gespräch gelauscht habt. Jetzt, wenn ihr mehr zu Daniel und Daniels Firma erfahren möchtet, dann verlinken wir euch entsprechend die Website in der Beschreibung und ja, wir von Shadow Capital haben, wie ihr hoffentlich auch schon wisst, ein Paper verfasst zum Thema exklusives Wealth Management für Unternehmer und Selbstständige. Schaut gerne mal rein, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Berti.